Italienische Wochen, aber reguläre Busfahrt nach Österreich. Dein Ticket geht heute nach Felden an den Wörthersee zu einem, der selbst nach einem Crash in Stacheldrahtzaun erst ins Ziel gefahren ist, um sich da mit 33 Stichen nähen zu lassen. Umso mehr freuen wir uns, dass er heute doch freiwillig in den Besenwagen steigt. Meine Frage aufklärt, was macht eigentlich Johnny Ogerland? Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauf.
Und dein Ticket nach Kärnten übernimmt, wie gewohnt, Rafa Custom.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von
Athletic Greens. Auf unserer Reise in den Südosten von Österreich reichen wir unseren Mitfahrern nach der Sicherheitsdemonstration, ihr wisst schon, Schwimmwesten, Notausgänge, Fallschirme, nicht wie im Flugzeug, Kaffee oder Tee, im Besenwagen gibt's einen grünen Smoothie. Chef Stuart Stauf hat jedem Mitfahrer ein Cocktailglas Athletic Greens mit Schirmchen garniert und während Paul steuert, blockiere ich bei der Auslieferung mit dem Servierwagen den Weg zur Toilette. Da die 1000 Kilometer doch recht lang sind, liegt uns eure Nährstoffversorgung nämlich massiv am Herzen. Und weil es die perfekte Ernährung weder bei Eurowings noch bei Buscafé-Fahrten gibt, bekommst du im Besenwagen mit Athletic Greens die beste Allround-Lösung für das, was dein Körper braucht. Die Mischung aus 75 essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen deckt Kernbereiche deiner Gesundheit ab und versorgt so deinen individuellen Bedarf. Deine Energie und Konzentration, Regeneration und Stressabbau, deine Verdauung und Darmgesundheit und dein Immunsystem fahren kontinuierlich hoch. Wenn du Athletic Greens noch nicht kennst und nicht gerade auf deiner Besenwagenfahrt serviert bekommst, du machst dir morgens einen grünen Smoothie und hast alles drin, was du an Vitaminen und Mineralstoffen brauchst. Einfach einen Löffel Greenspulver in kaltem Wasser anschütteln, schmeckt nicht nur gut, sondern macht satt, enthält nur 1 Gramm Zucker, liefert besagte 75 Vitamine und Mineralstoffe und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Solltest du wieder erwarten, nach 60 Tagen nicht überzeugt sein, gibt's den Invest von Athletic Greens zurück. Hast du Lust bekommen? Probier doch einfach die Variante, dir deine Greens bequem monatlich nach Hause liefern zu lassen. Tüte leer, neue Tüte steht pünktlich vor deiner Tür. Also geh einfach auf athleticgreens.com/besenwagen und sichere dir mit uns dein Paket mit 10 praktischen Travel Packs inklusive. athleticgreens.com/besenwagen for the win und auf an den Wörthersee.
Ja, ich wollte gerade auch mal Werbung in eigener Sache machen. Und zwar am Sonntag um 20.15 Uhr, also quasi zu Primetime.
Schön auch clever gelegt, so direkt parallel zum Tatort.
Ist kein Tatort am nächsten Sonntag.
Nee?
Polizeiruf,
okay.
Glaube ich.
Hast du schon geguckt?
Nee, also ich habe ja jemanden, der mich marketingmäßig berät und der meint, das ist eine gute Uhrzeit. Wir kennen alle diese Personen. Ich hoffe, er hat damit die richtige Wahl getroffen. Nee, aber da kannst du ja immer mal schauen, wann du willst, ne? Aber dann hauen wir es halt raus. Und ich meine, wenn ich es an einem anderen Tag um 20.15 Uhr mache, kommt da entweder Dschungelcamp oder irgendwie Big Brother oder keine Ahnung, was es momentan gibt, oder Insel der Stars, so wie das heißt. Von daher, ja, genau, auf dem Sonntag 20.15 Uhr bei YouTube, aber und zwar beim Outside-YouTube-Kanal. AUTSAID. Ihr findet den Link dazu aber auch bei mir auf meinen Social-Media-Handles. Und da wird dann das Filmchen veröffentlicht.
Ja. Schön.
Ja, meint ihr, wir kommen auch mal ins Dschungelcamp irgendwann?
Wie lang dauert der Film?
Das ist eine Doku. Knapp ein bisschen über 40 Minuten.
Okay. Ist das Ganze oder nur Krass. Etappe 1?
Nee, das ist die Ganze.
Okay.
Ja. Na, Etappe 1, ey, Junge. Also ich meine, so viel ist ja jetzt auch nicht passiert, dass man 4x 40 Minuten machen könnte.
Ja, wer weiß.
Obwohl es gibt schon sehr viele Szenen, wo ich jetzt im Nachhinein vielleicht dachte, okay, muss nicht ganz so weinerlich sein, aber gut. In dem Moment war es halt so.
40 genau. Minuten, Paul heult.
Genau, 40 Minuten lang bin ich einmal nur am Rumjammern. In gewohnter Form. Genau, nee, das war das. Und um das zu zelebrieren, dachte ich mir, fahre ich mit 300 Kilometer mit dem Gravelrad. Jetzt wollte Andi mich bestimmt gleich dissen, weil ich nicht genug Gravel gefahren bin, aber der Hinweg, Andi, gebe ich dir recht, war sehr viel Asphalt, aber dafür war der Rückweg mit sehr, sehr viel Gravel-Anteil und Wege, die ich mit dem Straßenrad nicht hätte fahren wollen. Ja, von daher war es gut, dass ich ein Gravelrad hatte. Aber ja, die 300 Kilometer sind auf jeden Fall immer noch 300. Gab immer so eine Zeit, wo letztes Jahr während des ersten Lockdowns Leute angefangen haben, 300 Kilometer einfach mal so zu fahren, oder weil 200 halt langweilig wurde. Ja? Und dann gab es irgendwann 300, aber ich finde 300 ist immer noch sehr lang. So 9 Stunden Radfahren finde ich auch heute immer noch sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen.
Ja, du hast dann da ja doch auch immer relativ stabile Wattzahlen anliegen. So, andere bräuchten mehr als 9 Stunden.
Ja, das ist gerade bei mir so ein bisschen, wie nennt man das, Torschlusspanik? Ja, ne? Ja, weil ich habe jetzt über, wo Andi mir den Kontakt hergestellt hat, jetzt doch versuche ich noch über Umwege eine Einreisegenehmigung zu bekommen für die USA. Und Dirty Kansas ist nicht diesen Sonntag, sondern den darauffolgenden Samstag. Und das heißt, wenn ich Mittwoch oder Donnerstag Bescheid bekomme, dass ich fliegen darf, dann fliege ich am Montag.
Also die Wahrscheinlichkeit gibt es noch?
Ja, also die Aussage von dem Verantwortlichen ist, also es sieht auf jeden Fall, also sie ist jetzt höher als je zuvor, weil die schon mehrere Europäer eine Genehmigung verschafft haben.
Ja. Okay.
Aber wie gesagt, das weiß ich erst Mittwoch oder Donnerstag. Und wenn das so ist, bin ich auf jeden Fall sehr unvorbereitet.
Ja, ich habe gesehen, Laurens ten Dam ist schon drüben und hat jetzt auch schon ein Rennen gewonnen, ne?
Ja, aber das ist geil, wie er reingekommen ist. Ich sag's jetzt hier nicht, aber die Geschichte ist halt, kann ich dem offen erzählen, das ist auf jeden Fall lustig. Und ich habe jetzt auch von Triathleten, weiß ich jetzt auch, wie die eingereist sind.
Haben die alle jemanden geheiratet?
Nee, aber das geht nicht so einfach bei der Botschaft anrufen, sondern es geht halt nur über das Olympische Komitee momentan der USA. Oder halt der Veranstalter kommuniziert da mit den nationalen Verbänden da drüben. Genau. Aber Laurens ten Dam ist anders eingereist. Hat aber niemanden geheiratet.
Okay, ich bin gespannt.
Warum bist du jetzt nochmal genau 300 gefahren?
In Vorbereitung auf Dirty Kansas, wenn ich es fahre. Weil das ist ja auch 320 Kilometer. Das sind ja auch knapp 10 Stunden. Ja, es sind knapp 10 Stunden. Ja, ja. Also ich frage mich auch gerade noch, wie ich dann nochmal schneller fahren soll. Aber gut, das wird sich dann irgendwie ergeben. Ja, oder eben halt auch nicht. Aber ja, wir werden es sehen. Entweder da oder halt Gipping in der Schweiz.
Du musst nur so schnell fahren wie die anderen.
Genau, ist wie früher. Es hat auch nicht oft funktioniert.
Sehr gut. Großartig.
Was geht bei dir, Basti? Du hast 2 Themen draufgeschrieben, die ich nicht zuordnen konnte.
Ja, Überraschungsthemen. Also einerseits hat keiner mitbekommen, als wir die Folge mit Ralf Denk aufgenommen haben, haben wir, bevor wir auf Record gedrückt haben, schon so ein bisschen mit ihm gequatscht. Und da kam das Thema auf, ein Thema auf, worüber ich mir irgendwie letzte Woche nochmal Gedanken gemacht habe. Und zwar, das Thema war die Rafa-Kollabo mit Palace. Und Ralf war ja irgendwie so ein bisschen interessiert daran und hat irgendwie so bei uns so ein bisschen gefragt. Und vielleicht, er könnte sich auch vorstellen, so irgendwie Sondereditionen irgendwie von Bora-Trikots zu Rundfahrten zu machen und so. Und jetzt mal losgelöst von dem Gespräch, aber dachte ich mir so, mit welcher Marke könnte man denn als Radteam, lass doch jetzt spaßeshalber mal Bora nehmen, kollaborieren? Was würden wir cool finden? Oder was könnte man sich vorstellen für so ein deutsches Team Bora? Was man sich dann auch selber kaufen würde so? Also jeder von uns hat ja so irgendwie seine Lieblingsdesigner oder was auch immer oder dies, das. Was wird funktionieren? Könnt ihr euch was vorstellen? Ich habe mir Gedanken gemacht.
Ja, ich find,
ich bin schon gespannt. Ich weiß jetzt, mir fällt auf Anhieb nichts ein. Aber wenn nicht. Du dir Gedanken gemacht hast, dann will ich die jetzt mal hören.
Aber ich finde Bora, also EF ist ja irgendwie auch so ein zusammengewürfelter Haufen. Die Hälfte macht gefühlt, ist natürlich nicht so, seriös Sport. Die andere Hälfte macht halt irgendwas. Ja, und also ja, keine Ahnung, also gefühlt ist natürlich nicht so. Die machen alle seriösen Sport. Aber Bora ist halt ja irgendwie ein sehr ernsthaftes Team. Also ich kann mir das irgendwie, ich kann mir gerade gar nichts vorstellen. So vielleicht dann Jack Wolfskin oder sowas.
Ja, keine Ahnung. So, ich dachte mir halt, was würde ich wirklich cool finden? Und erstmal kam ich nur auf so Marken wie, keine Ahnung, Woodwood oder sowas. Oder kann man sich natürlich jetzt irgendwie bei Bora nicht vorstellen. Aber da könnte irgendwie was Cooles rauskommen.
Fun Fact, Woodwood, der Gründer von Woodwood ist auch der Gründer von Paranormal.
Ja, ja, ich weiß. Ja. Das hängt ja schon mal zusammen und da kommt auch irgendwie was Ansehnliches bei raus. Aber dann dachte ich mir so, okay, Bora, jetzt müssen wir irgendwie so vielleicht ein bisschen in Deutschland bleiben. So, was ist, möglich. Ich bin jetzt nicht auf Jack Wolfskin gekommen, aber so erstmal war so Adidas. Bayern.
Adidas.
Bayern, dies, das. Aber eigentlich darf es ja auch gar nicht so ein Sportartikelhersteller sein, weil die haben ja schon so einen Trikotsponsor auch, ne? Hm. Das steigert sich jetzt so ein bisschen. Als nächstes dachte ich so, okay, Bogner.
Ja, Bogner würde voll passen, finde ich. Das ist so unten der Bayern, der Lifestyle und so. Und ich glaube, Bogi würde es auch cool finden, wenn er Bogner tragen dürfte.
Genau,
wahrscheinlich Bogner.
Bogner finde ich echt gut.
Genau über diese Schiene mit Bogi bin ich jetzt auf die nächste Idee gekommen, nämlich Meindl Fashion. Bora X Meindl Fashion. Da wäre Bogi auf jeden Fall auch top equipped. Und dann kam ich so eigentlich auf den zündenden Gedanken, was geht so bei Deutsche Radsport Bora X Camp David.
Hatte nicht irgendein Team mal so Camp David ähnliche Freizeitklamotten?
Ja, war das Astana, war Astana, oder? Astana, ja. Die hatten
die hatten quasi das italienische Camp David.
Ja, genau. Aber ich find bei Bogner, Bogner hätte komplett, finde ich, würde komplett passen, ey. Das kann ich mir sogar vorstellen. Der Rest ist schon irgendwie zu lächerlich wieder.
Ja, aber ich würde es nicht kaufen so. Ich will es ja so kaufen. Ja,
natürlich
wollen
nicht.
Jetzt. Okay, ich denke jetzt gerade so akut noch weiter. Jetzt bin ich auf Ed Hardy noch gekommen.
Das würdest du auch nicht kaufen.
Ja, ich habe ja gesagt, ich würde nur irgendwie Woodward oder Nike kaufen oder sowas.
Ja, aber Camp David wäre auf jeden Fall krass. Aber das Gute wäre, dann würde vielleicht sogar Dieter Bohlen damit rumlaufen. Auf
genau, das dachte ich auch.
Ja. Ich habe vor Dieter Bohlen im Camp David X Bora Hansgrohe Trikot.
Ja. Okay. Dann zum zweiten Überraschungsthema, was du dir nicht erschließen konntest, ist eine Info, die ich aufgeschnappt habe, die ich einfach nicht wusste, die ich aber cool finde und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Die Weltmeisterschaft 1954 war in Deutschland, Straßenradsport. Es geht jetzt gar nicht darum, dass die in Deutschland war, sondern die war hier in Solingen. Und die Strecke heißt Klingenring, weil Solingen ja die Klingenstadt ist.
Ah,
und
okay.
Dann habe ich mal herausgefunden, beziehungsweise wurde mir dann auch zugetragen, wo die genau war. Und es stellte sich dann heraus, dass ich die genau kenne und auch schon ganz oft gefahren bin. Das geht nämlich so an so zwei Wupperhängen hoch. Runter wieder zur Wuppe, auf der anderen Seite hoch und runter. Und es wird wirklich als eine der oder die schwerste Weltmeisterschaft jemals beschrieben. Es sind auch irgendwie nur so ein paar Leute ins Ziel gekommen. Louison Bobet wird Weltmeister, Fausto Coppi zum Beispiel wird nur Sechster. Und es kommen ins Ziel 22 Leute. Die letzten zwei sind auch Deutsche. Und
knapp die Top 20 verpasst.
Ja, genau.
Teves
Schur wird übrigens Sechster bei den Amateuren. Damals gab es noch auf derselben Strecke Profis und Amateure.
Ja.
Welcher Berg? Ich weiß nicht.
Das ist da, wo der Campingplatz unten ist.
Genau, richtig. Aber ich glaube, hoch da an diesem burgähnlichen Ding. Also nicht am Campingplatz über die Brücke hoch, sondern da kommst du runter.
Okay.
Und dann den nach Solingen rein hoch vom Campingplatz aus. Und auf der anderen Seite runter.
Schwerste Weltmeisterschaft.
Ja, es ist wirklich.
Ein bisschen übertrieben, oder?
Ist wirklich. Wir haben ja schon öfter hier den Hockeler erwähnt. Michael Hockeler, der Weltmeister der Commuter. Der ist das nämlich irgendwie vor ein, zwei Jahren. Der macht alles, was man hier so machen kann. Ist er das nachgefahren zur Hälfte? Das waren ja irgendwie 260 Kilometer und irgendwie 5.000 oder 6.000 Höhenmeter.
Okay.
Und. Zur Hälfte ist er das mit einem modernen Carbonrad gefahren und zur Hälfte mit einem alten Rad von damals. Das hat auch ewig gedauert einfach. Und auf jeden Fall irgendwie geil. Also auch wirklich coole Strecke. Da ist halt kein Meter flach. Es geht einfach nur, das sind so, wie lang sind die Anstiege? 3-4 Kilometer.
Ja.
Ja, 3-4 Kilometer hoch,
maximal
wieder runter.
Maximal auch, oder?
Ja.
Ja, das war immer so eine Runde von mir, wenn ich keinen Bock hatte zu trainieren, aber irgendwie Belastung brauchte, dann bin ich die schnell gefahren.
Ja.
Weil das waren immer so 2,5-3 Stunden ungefähr.
Es gibt ein Strava-Segment und der KOM ist so, weiß ich nicht, 26 Minuten oder so. Eine Runde.
Für eine Runde? Ah, okay, ich dachte schon, welchen Berg sie.
Ja, dann würde ich gerne, weil wenn das abgehakt ist. Mhm.
Ich habe euch gerade ein Bild geschickt.
Ja, genau, darüber wollte ich auch gerade reden. Weil Anni, ich hatte das schon wieder vergessen. Und ich weiß nicht, von wem wurde der gemacht? Silka, ne?
Ja.
Genau, der neue Silka Radcomputer-Halterung, die man vorne an Vorbau ranschrauben kann, also mit zwei Schrauben. Erstmal ist die Lösung dafür so oldschool, also es ist irgendwie, keine Ahnung, aus den Anfangsjahren von Computerhalterungen fürs Fahrrad gefühlt. Und dazu aus dem Winkel fotografiert, wo das Ding aussieht wie ein Penis.
Ein erregierter Penis.
Aber wirklich, ne?
Ja, aber das sieht wirklich aus.
Also,
ja,
genau. Dass es keinem vorher aufgefallen ist.
Genau.
Habt ihr mitbekommen, dass sie das jetzt so zurückgezogen haben?
Ja, also das ist ja jetzt schon so eine Woche her, ne? Dieser Shitstorm auf allen Meme-Pages und Cycling-News-Seiten der Welt. Wie du sagst, dass das keinem in der Entwicklung keiner gedacht hat,
Das kann ich nicht glauben. Das kann ich nicht glauben, dass das. Das hat doch einer gewusst alles und hat das einfach Absicht so gemacht. Rausgebracht.
Das sieht komplett wie ein Aprilscherz aus, wie eine Ente.
Ja, das Ding muss durchs Marketing gehen. Irgendeiner macht ja die Bilder und sagt, jo, das ist eine geile Perspektive. Lass uns diesen Penis nehmen und den einfach genauso rausbringen. Es sieht einfach aus wie, wie hieß das früher von Bully Herbig, da dieser Film? Heißt der Bully Herbig? Von Bully, nach dem Traumschiff.
Surprise,
genau. Und das Raumschiff sah doch genauso aus. Auch aus wie so ein Penis. Und das Ding sieht auch aus. Wie ein Penis. So, und ich. Also marketingmäßig wahrscheinlich super, weil das Ding war halt überall zu sehen. Halt nur absurd teuer. Und dazu auch noch hässlich. Also davon abgesehen, dass es aussieht wie ein Penis, ist es einfach an sich hässlich.
Überall zu sehen, teuer und hässlich. Die drei Markenzeichen eines erfolgreichen Produkts.
Ja, genau.
Das ist auch sowas rausbringen vom Besenwagen.
Ja, das kriegen wir hin. Aber ja, das ist auf jeden Fall absurd. Und, was ist deren Unique Selling Point, dass es aus einem Stück gemacht ist, ne? Irgendwie sowas. Ist auf jeden Fall Monocoque, ja.
Es ist irgendwie aus Titan in einem Stück ausgedruckt oder so.
Ja, super. Ich habe übrigens gerade aus Großbritannien für mein neues Candle auch so einen 3D-gedruckten Fahrradteil gekauft. Der kostet 25 Euro. ist auch ein Stück.
Aber diesen Trend mit diesen Fahrrad-Computer-Mounts, so, der ist doch noch relativ neu, ne? Also irgendwie bringt jetzt jeder so ein Ding raus und hat auch jeder so ein irgendwie ein ganz tolles, spezielles Teil. Früher hat man einfach das Teil genommen, was mit dem Computer geliefert worden ist, genau. Oder?
Hier ist auch das Problem, dass du also du musst ja auch den gewissen Abstand haben, ne, zwischen den Löchern. Also du kannst ja auch nicht dann jeden Vorbau nehmen mit der Klemmung.
Ja.
Und dann gilt wahrscheinlich auch nur ein teurer Vorbau, ja. Ich glaube wahrscheinlich ein Envy, weil es nämlich ein Envy-Vorbau, den wir hier sehen. Und ein Envy-Lenker.
Ich sehe den hier auch von ganz anderen.
Okay, aber hier auf dem Foto ist ein Envy-Lenker und ein Envy-Vorbau.
Ja, ich hatte ja angekündigt.
Den gibt es wahrscheinlich passend, ne? Wenn die das Ding ausdrucken. Ja, den kriegst du für alles.
Ah, okay.
Ich hatte ja angekündigt, dass ich mir aus meiner Schlüsselbeinplatte einen machen lasse. Aber die ist jetzt doch erstaunlich kurz. Die sieht auf dem Röntgenbild größer aus, als sie dann doch in echt war. Könnte noch klappen, aber wahrscheinlich eher zu klein.
Ja.
Nee, genau, Andi, wenn du deinen rausholst, kann ich die annehmen. Die ist wahrscheinlich doppelt so groß.
Ach so.
Ja gut, wenn wir nichts weiter zu diesem Penis zu sagen haben, dann können wir mal ins aktuelle Renngeschehen rübergehen, wo ja dann doch irgendwie ein, zwei interessante Dinge passiert sind aus deutscher Sicht.
Erstmal herzlichen Glückwunsch, Stauf.
Ja, genau. Okay. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
Leite ich weiter.
Der Kim Heiduk von Lotto Kernhaus wird deutscher U23-Meister vor Michael Hessmann und Jakob Gessner. Und somit gehen die Glückwünsche raus. Und erstmal von meiner Seite aus, weil ich da auch ein bisschen Feedback bekommen habe, dass sich Leute aufgeregt haben über mein Bashing letzte Woche gegenüber dem BDR. Es sollte übrigens kein Bashing gegenüber irgendwelchen Veranstaltern sein, weil mir natürlich klar ist, dass man froh sein kann, dass überhaupt Radrennen stattfinden. Trotzdem bleibt meine Kritik bestehen. Aber ich bin natürlich froh, dass es eine deutsche Meisterschaft gab. Und dass sich Sachsenring bereit erklärt hat, das auszuführen. Und genauso sollten auch Bahnrennen stattfinden. Und wie gesagt, ich habe ja nicht die Veranstalter kritisiert, sondern die Verantwortlichen. Genau.
Ja, hier nochmal persönlich dann herzlichen Glückwunsch, Kim. Das Rennen war auch der erste Einsatz von Team Besenwagen, Andi.
Ja, war nur einer, war nur einer da.
Einer,
aber
der hat, ich dachte, der ist
mal gestiegen, oder?
Standesgemäß im Besenwagen das Rennen beendet, ja.
Sehr gut. Also auch von mir nochmal herzlichen Glückwunsch daraus.
Ja, genau. Das natürlich, ja. Ich wollte jetzt was sagen, aber gut, Themenwechsel. Ey, und für mich persönlich, vor großer Bühne, will ich nochmal Glückwunsch an Philipp Walzheim sagen. Er wird Zweiter bei einer schweren Bergetappe. In Andalusien freut mich natürlich.
Ja,
das ist kein, auf jeden kein Fall. Riesenergebnis, aber es ist bemerkenswert.
Doch, so. Definitiv.
Und dann habt ihr gestern geschaut, Wallonie.
Ich hab's
war das Wallonie? Nee,
Limburg.
Wo wollte er Limburg?
Ich hab's nur gelesen. Erklär mal.
Ich hab's geschaut. Das war, also einer von Lotto Soudal, heißen die, oder Soudal Lotto? Mir fällt natürlich der Name jetzt gerade nicht ein. Ich habe es zwar hingeschrieben, aber den Namen vergessen hinzuschreiben. Auf jeden Fall, der fährt auf dem letzten Kilometer mit ihm noch so 10 Sekunden Vorsprung oder so. Das Feld kommt hinten aber schon ran. Die Anfahrt war so ein bisschen technischer. Und es steht ein Streckenposten auf der Straße an der Deviation, also an dem Punkt, wo die Rennfahrzeuge und die Begleitfahrzeuge abgeleitet werden. Ja, die dürfen ja nicht durchs Ziel fahren. Und der Ordner steht so schlecht auf der Straße, also es war so wie folgt, du fährst drauf zu, da kam eine Verkehrsinsel, links stand der Ordner und rechts war die Ableitung. Ja, und du konntest links und rechts an der Verkehrsinsel vorbeifahren. Der Ordner stand mit seiner gelben Weste links, ja, und hat nach rechts gezeigt.
Also auf der Strecke.
Genau, stand auf der Strecke, hat nach rechts gezeigt, also genau nach rechts, zur Ableitung hin. Meinte aber Kamera, Motorrad und Begleitfahrzeug. Und der Typ von Lotto Soudal fährt natürlich auch rechts. Hätte ich auch, also wenn man am Limit ist, ja, fährt rechts hoch und realisiert dann, ah fuck, und dreht sich so um und sieht hinter sich das Feld langfahren, Richtung Ziel.
Hätte er gewonnen?
Tim Melier gewinnt vor...
Nee, hätte der gewonnen.
Ja, ich weiß es nicht, also ich glaube, wäre mega knapp geworden. Der Sprint war ziemlich hektisch, aber hätte sein können, hätte auch nicht. Also wahrscheinlich eher nicht. Also ich denke mal so 70-30, aber ist natürlich trotzdem scheiße. Melier gewinnt dann vor Degenkolb. Und ja, ich finde es schade. Und ich frage mich dann, das kommt ja öfters mal vor, dass FahrerInnen irgendwie falsch geschickt werden, dass es da keine Sanktion gibt für die Verantwortlichen da. Also ja. Das kann ja nicht sein, dass du einfach fehlgeleitet wirst. Also das darf nicht passieren. Was macht der da auf der Straße?
Apropos, also, Ordner steht falsch auf der Straße. Ihr habt ja bestimmt auch diese Ungarn-Nummer gesehen.
Ungarn? Nee. Was war da?
Ben hat sich Schlüsselbein gebrochen, Zwiehoff. Ja. Weil auch 2 Kilometer vom Ziel ein Ordner einfach, der eine Verkehrsinsel anzeigen will, nee, da war gar keine Insel, der will einfach anzeigen, dass es jetzt gleich links um die Kurve geht, steht aber ohne Verkehrsinsel oder Schild hinter sich mitten auf der Straße.
Ah, doch, das habe ich gesehen. Ja.
Und
ernsthaft?
Fährt voll in den Reihen. Also der stand 2 Meter auf der Straße, in der Mitte.
Ja, also, da war schon so eine Fahrbahnverengung, oder?
Ja, aber die war erst wesentlich später. Da stand der nicht.
Ja, es war auf jeden Fall dämlich, da zu stehen. Und normalerweise haben die ja immer so eine Pfeife dann oder sowas,
anzukündigen. 6 oder 7 Fahrer fahren in den Reihen und das sah auch für den Menschen nicht gerade gut aus. Sie haben 2 Kilometer vom Ziel garantiert 55 Sachen drauf gehabt.
Ja, übrigens, Dan McClay wird Zweiter. Also Tim Melier von McClay und Degenkolb. So.
Auch seit langem mal wieder ein Ergebnis für den, oder?
Ja, der ist ja sonst immer Anfahrer für Buhani. Und ja.
Ah, die fahren jetzt in einer Mannschaft. Da hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte irgendwie.
Ja, Buhani fährt nächstes Jahr wahrscheinlich wieder woanders und dann kann er wieder alleine fahren. Okay. Jungs, BDR.
Ja.
Will den Start zurückziehen von den europäischen Bahnmeisterschaften.
Genau, das habe ich heute ganz brandheiß vor der Folge gelesen.
Ich habe es gerade bei Cycling News gelesen, da steht drin, die überlegen, aber die haben noch nicht zurückgezogen.
Ja. Okay. Ja, wäre eigentlich ganz okay, so jetzt aus politischer Sicht, glaube ich.
Ja, also ich.
Ich muss dann auch erstmal nachlesen, was passiert ist, aber irgendwie hat die Regierung eine Ryanair-Maschine rausgezogen, um irgendwie Regierungsgegner da rauszuholen.
Blogger. Habe ich gelesen, ein Blogger. Okay.
Der, und das geht natürlich,
der hat Schleichwerbung gemacht.
Geht natürlich gar nicht klar.
Ja, was glaubt ihr, wer, ja, ich will gar nicht, wer die Entscheidung getroffen hat? Meinst du, es kam von ganz oben, dass wir jetzt keine Sportler mehr dahin schicken, oder
war das? Ja, ich glaube, bestimmt. Also so,
bestimmt, ich glaube nicht. Aber ganz, ich finde es aber auch richtig, aber allgemein muss man im Sport auch mal hinterfragen, warum man mit Ländern irgendwelche Wettbewerbe vergibt, die autokratisch geführt werden, ne, oder Diktaturen sind. So, das kann ich halt einfach nicht nachvollziehen. So.
Ja, ich warte noch auf die WM in Turkmenistan.
Ja, das ist halt so, ich meine, da
werden ich halt warte noch auf die Erklärung, warum er die Auszeichnung bekommen hat.
Ja, ja, weil wahrscheinlich irgendwas geflossen ist. Keine Ahnung, warum gibst du so einen Typen eine Auszeichnung? Warum? Warum musst du, also das verstehe ich nicht, politisch. Also Macht.
Geld, hat er ganz viel Geld für bekommen.
Ja, und das ist dann manchmal auch so offensichtlich, ne, wo man sich ja fragt, Alter, was soll das? Also das ist ja so offensichtlicher Schwachsinn einfach.
Da, dazu gab es ja noch eine News heute zur Vergabe von Weltmeisterschaften, habt ihr das mitbekommen? Nee. Also die ist schon ein bisschen älter, aber heute gab es nochmal ein Update zu der News, dass jetzt wohl relativ straight 2025 eine WM in Afrika geplant ist und ah ja, vermutlich die besten Chancen hat Ruanda.
Ruanda, ne?
Hm. Ja.
Ja gut, aber ey, da ist ja richtig Radsport halt. Ne?
Ja, ja, auf jeden
das
Fall.
Das wird unglaublich geil.
Guckt euch mal den Tour de Ruanda Trailer auf YouTube an. Das kann man sich geht euch nie mehr aus dem Kopf.
Ja, nee, aber auch so, das kann man sich gar nicht vorstellen in Europa, dass die in Afrika, also da so einige Länder halt so eine krasse Tradition haben und diesen Sport so lieben. Das ist ja einfach nochmal, das ist fast noch krasser als Belgien. Also zumindest von den Bildern, die man Klar. sieht.
Ja. Ja, ich bin ja im afrikanischen Team auch gefahren und habe das dementsprechend natürlich mitbekommen. Eritrea zum Beispiel ist das die größte, also die beliebteste Sportart überhaupt. Also die ist noch weit vor allen anderen. Und unsere Fahrer haben da regelmäßig regelrechten Staatsempfang bekommen, wenn sie von großen Rennen zurückgekommen sind. Aber auch die sind innenpolitisch nicht so geil aufgestellt, auf jeden Fall. deswegen. Ja. Ruanda kenne ich mich gar nicht mit aus, aber Eritrea zum Beispiel ist jetzt nicht so.
Ja.
Außer wenn du Sportler bist, da hast du halt so ein bisschen Freiheitsrechte. Sehr eingeschränkte Freiheitsrechte. Ansonsten darf man, glaube ich, das Land gar nicht verlassen und so.
Aber ich finde es. Ich find's
aber Tour de Ruanda, die sollten wir als Europäer damals nicht fahren. Weil das Risiko laut der medizinischen Abteilung von der Mannschaft zu groß war, dass wir uns da halt irgendwie einen Parasiten oder sowas einfangen, weil wir das als Europäer einfach nicht gewöhnt sind, ne? Bestimmte Viren und sowas wie halt Parasiten.
Aber ich habe gesehen, dieses Jahr sind ein paar europäische Top-Teams gefahren auch, ne?
Ja, ich weiß. Das habe ich mich dann auch schon die Jahre danach gefragt. Ich weiß auch noch, dass Linus, als er später in die Mannschaft kam, Linus Gerdemann, eine andere Rundfahrt in Afrika gefahren ist, diese Amissa Bongo Rundfahrt. Und der hatte da auch einen Infekt sich eingefangen mit dem Magen. Den hat er monatelang außer Gefecht gesetzt. Also das ist schon wahrscheinlich nicht ganz unbegründet gewesen, die Entscheidung, das nicht zu fahren. Wobei ich natürlich, als ich dann mich damals schon zum ersten Mal mit der Tour in Ruanda auseinandergesetzt habe, da das eigentlich schon schade fand, dass ich dann nicht fahren durfte. Ich glaube, das ist schon ganz cool. Ich bin mir gar nicht sicher, ob hier so diese ganzen Weltenbummler-Teams, gibt es ja so ein paar, können wir auch mal bestimmt mal irgendwann eine Folge mitmachen. Bike Aid zum Beispiel. Früher gab es noch dieses Marco Polo Cycling Team.
Ja, genau. Ich glaube, es gibt es
nicht. Ich weiß gar nicht. Ist das jetzt, gibt es einen Nachfolger von denen oder so?
Ich glaube, die haben irgendwann mal, sind die so fusioniert mit einem anderen Team, aber ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Die sind ja auch sehr viel hier bei uns gefahren. Ich glaube, die hatten so Holland oder Belgien so ihre Base. Ja.
Genau. Und natürlich hier Embrace the World von jetzt fehlt mir der Nachname noch, von Micha, das Team, ehemaliger Teamkollege. Ja, die fahren halt immer so exotischere Radrennen. Und nicht so den klassischen europäischen Kalender. Die fahren sowas halt andauernd. Keine Ahnung, ob die einmal krank werden oder so. Weiß ich nicht, aber.
Ja, die Bike-Aid-Folge ist auf jeden Fall schon länger hier so ein bisschen in der langfristigeren Planung. Könnte ich ja jetzt mal so langsam angehen.
Ja, ich habe jetzt mal hier gerade Ruanda politische Lage gegoogelt. Da kommt dann direkt mal, als kleiner Binnenstaat in Ostafrika ist Ruanda eines der Länder mit der höchsten Bevölkerungsdichte auf dem afrikanischen Kontinent. Meinungs-, Medien- und Vereinigungsfreiheiten sind in Ruanda stark eingeschränkt. Die ruandische Regierung strebt eine stärkere Einbindung in die regionale Bündnisse an. Ja. Genau, also ja, klingt nicht so, so weltoffen, würde ich erstmal sagen. Aber gut. Nächstes Thema.
Da fühle ich mich jetzt auch nicht bemächtigt, da eine Meinung zuzuhaben. Müsste ich mich mal mit auseinandersetzen.
Ich habe es gerade vorgelesen, ich habe dazu auch gar keine Meinung gerade. Ja.
Ja, ich habe heute noch gelesen, dass bei Pogacar weiß man es noch nicht genau, aber Roglic wohl kein Rennen mehr fahren will vor der Tour de France. Fand ich auch lustig. Hätte man sich früher nicht vorstellen können. Aber
die fahren eine nationale Meisterschaft, oder nicht?
Ja, genau, das haben irgendwie beide gesagt. Und wenn dann irgendwie Slowenien-Rundfahrt will Pogacar noch fahren. Und lieber als Dauphiné, keine Ahnung. Letztes Jahr hat sich irgendwie jeder auf die Fresse gelegt bei Dauphiné, ne? Vielleicht haben die einfach Angst. Wollen nichts riskieren vorher. Das war trotzdem weird. Also keine Tour de Suisse, keine Dauphiné. Dann kann sich Ineos wieder das komplette Podium untereinander aufteilen.
Ich meine, dass man nicht mehr unbedingt Rennen vorher fährt, vor dem Saisonhöhepunkt. Oder zumindest mal, der ist ja schon Rennen gefahren bis dahin, ne? Dieses Jahr. Aber die unmittelbare Vorbereitung anders aussieht, haben wir jetzt schon die letzten Jahre, hat sich das ja abgezeichnet. Ne? Dieses Klassische gibt es ja kaum noch, dass man so, vor 10 Jahren ist jeder, der die Tour gefahren ist, oder sagen wir mal 95%, sind immer das gleiche Rennprogramm vorher gefahren, haben die gleichen Trainingslager gemacht und das hat sich dann einfach, irgendwann hat sich das einmal mal überlegt, ob das alles doch so sinnvoll ist, wie wir das vor 30 Jahren gemacht haben und kam wahrscheinlich dahinter, dass nicht alles immer richtig gemacht worden ist. Oder dass man es auf jeden Fall noch besser machen kann. Und da denke ich mal, ist aber auch jeder Fahrertyp anders. Ne? Also jeder Fahrer ist da ein bisschen, wie hart kannst du trainieren, das ist ja auch immer so eine Frage, ob man sich dann über das Training so vorbereiten kann oder nicht.
Ja, ich habe es in der Einleitung schon angekündigt. Das ist eine Folge, die inspiriert ist von der schon lang nicht mehr vorgekommenen Kategorie Was macht eigentlich? Und da wir mit René Hasselbacher aufgenommen haben und der Kontakt zu Johnny Ogerland hatte, habe ich mir den geben lassen und dachte mir, ey, mit Johnny können wir auch eine ganze Folge füllen. Und sind jetzt quasi angekommen mit dem Besenwagen am Wörthersee. Hi, Johnny Ogerland.
Ja, hallo.
Hallo.
Moin.
Und wie es dich dahin verschlagen hat, das werden wir später noch klären. Wir sind auf jeden Fall alle curious, alle gespannt, wie das zustande gekommen ist. Aber, dass die Leute wissen, mit wem wir hier sprechen, ich denke, einige von unseren Hörern haben kein Bild vor Augen. Fass ich mal kurz so ein bisschen deine Karriere zusammen. Johnny Ogerland jetzt mittlerweile, ich glaube, 38, stimmt das?
Ja, eine Woche jetzt.
Herzlichen Glückwunsch nachträglich, genau.
Ja, alles Gute nachträglich.
wohnt, wie gesagt, am Wörthersee, ist aber eigentlich Niederländer und war auch schon mal niederländischer Meister. Mit der Karriere ging es so richtig los 2003. Also ich bin erstmal erstaunt gewesen, dass du eigentlich gar nicht viel älter bist als ich, 1,5 Jahre. Und auch noch gar nicht retired bist, dazu aber auch später. 2003, Quickstep, David Tamon, Devo-Team, Farm-Team, da hat man dich aufgenommen, nachdem du, ich glaube, 2001, genau, U19, Flandern-Rundfahrt gewonnen hast. Und du wirst in der U23 noch Dritter bei Paris-Tour und Zweiter bei Paris-Roubaix. 2009 ist dann so ein Jahr, was heraussticht, du wirst 12. im Gesamtklassement bei der Vuelta. Fünfter bei der Lombardei-Rundfahrt, Zwölfter bei der Flandern-Rundfahrt. Gewinnst die 3 Tage von Westflandern, ganz viele Ergebnisse, Top-10-Resultate hier und da. Also ich pick jetzt wirklich nur das Wichtigste raus. Du wirst zum Beispiel Fünfter bei der Tour of Britain 2010. 2011 ist das Jahr, wofür dich wahrscheinlich die allermeisten noch in Erinnerung haben. Da gibt es Bilder, die ich auf jeden Fall für immer gespeichert habe in meinem Kopf. Du fährst bei Vacan Soleil, die in dem Jahr World Tour Team werden, und wirst Vierter beim Pfeil von Brabant, wirst Zwölfter beim Amstel Gold Race, fährst die Tour de France, wirst da kämpferischster Fahrer aufgrund der Aktionen, für die dich die meisten noch im Kopf haben. Und in dem Jahr wirst du übrigens auch Zehnter in der Bergwertung beim Giro und bei der Tour, fand ich auch spannend. 2013 wirst du niederländischer Meister, auch noch für Vacan Soleil, und 2014 kommt dann ein Wechsel nach Italien zu Androni Giocattoli, die ja bis heute auch noch famous sind. Gehst dann aber gleich wieder in die Niederlande und beendest 2016 bei Roompot deine Profikarriere. Fährst aber immer noch. 2017 kommt der Umzug nach Kärnten, und alles, was dann kommt und alles, was zwischendrin war, besprechen wir jetzt. Jungs, was wollt ihr zuerst wissen?
Mit Ball bin ich übrigens oft gefahren.
Ja, ich hab gerade schon zwei Bilder von uns beiden in die Gruppe reingestellt, in unsere WhatsApp-Gruppe. Alles von der Welter, wo du mir als erstes mal, wo ich es erstmal so richtig mitbekommen hatte, als wir zusammen in der Spitzgruppe waren. War irgendeine Bergankunft?
Nein, ich weiß noch, ich denke, das war die Etappe zum Aitana, nicht?
Ja, das kann sein. Auf jeden Fall so mit ganz vielen Straßen, wo die Spanier dachten, komm, lass uns das einfach mal geradeaus hochbauen, anstatt mit Serpentinen. Und genau, und da weiß ich noch, wie du, da bist du auf jeden Fall nicht positiv aufgefallen, muss ich ehrlicherweise sagen, weil du immer draufgedrückt hast, wie so ein Bekloppter den ganzen Tag. Du warst so ein richtiger Drücker, und ich glaube, dich holen sie auch ganz kurz vom Ziel erst ein, ne? Also du warst der Letzte, der übrig geblieben ist.
Ja, ich war noch 13. in der Etappe. Mit Moncoche war noch Zweiter sogar. Cunego hat gewonnen. Und sie haben uns letzte 1,5 Kilometer eingeholt.
Ja, stimmt. Wenn ich mir so anschaue, mit wem ich da in der Spitzengruppe war, war ich auf jeden Fall der Einzige, der da fehlbesetzt war in der Gruppe. Ich glaube, Peter Wening war noch dabei, ne?
Genau.
Also waren ein paar gute Bergfahrer auf jeden Fall, und ich.
Ja.
Ich habe gerade schon gesagt, Paul sieht heute fitter aus als damals. Er hat uns gerade die Fotos in die Gruppe geschickt.
Ja, gut, aber damals war ich ja noch Näheprofi, ne? Da hatte man noch ein bisschen Babyspeck dran. Aber vor allem ist mir aufgefallen, die Hälfte der Etappe bist du anscheinend mit hochgekrempelten Armen gefahren und Hose auch ein bisschen hochgekrempelt. Damit
Hasi kenne ich natürlich jetzt gut.
Ja.
Und jetzt fahre ich mit ganz langen Hosen. Und ich habe ihm auch ein paar Bilder von mir gezeigt, wo ich mit den kurzen Hosen fahre. Und jetzt verstehe ich wirklich nicht, warum ich immer mit den kurzen Hosen gefahren bin. Vielleicht wollte ich einfach meinen Muskeln zeigen, ich weiß es auch nicht.
Ja. Das war damals einfach so. Ne?
Ja.
Die Hosen waren einfach echt krass kurz, ne? Im Vergleich zu normalen Hosen heute.
Also ja,
so bis zur Hälfte vom Oberschenkel einfach nur.
Das ist auch so die Zeit.
Letzte Woche bin ich mit Felix Gahl und Haller eine Runde gefahren, und Felix hat vom DSM echt kurze Hosen, und habe gesagt, Felix, warum fährst du mit so einer kurzen Hose? Aber früher bin ich noch einmal so kurz gefahren, wahrscheinlich. So, ja, war einfach so.
Ja. Nee, genau, wir sind echt viele Rennen zusammengefahren. Vor allem gerade in dem Jahr 2009 und 2010 standen wir oft zusammen am Start. Vor allem, das weiß ich noch, wir hatten ja damals holländische sportlicher Leiter auch bei uns im Auto. Und der, ich weiß noch, wie der auf der Etappe sagt, ich kannte dich vorher nicht so richtig. Und er sagt nur, obwohl ich 3 Tage von, was war das, Westflandern, aufgefahren bin, wo du gewonnen hast. Aber er meinte, pass mir auf, also im holländischen Akzent, pass mir auf die Johnny Hoogeland auf.
Wie war der sportliche Leiter?
Ich glaube, Raul Liebkretz?
Liebrecht.
Der Schwiegersohn von dem Gary van Gerwen, genau, ja.
Ah, geil.
Ich kann mich noch an ein Rennen erinnern, aber ich weiß nicht mehr, wo es genau war. Und da war immer, also es waren am Anfang ganz viele Attacken. Und es war echt hart, es war kein einfaches Rennen. Und als sich das so alles beruhigt hat und ich einfach nur in dem Augenblick, wo ich dachte so, oh, zum Glück ist das jetzt vorbei, hast du nochmal attackiert. Und da dachte ich mir so, oh Gott, nein, jetzt noch Rogaland attackiert. Und da wollte dich natürlich auch keiner fahren lassen und es ging alles wieder von vorne los. Aber dafür war es ja bekannt, ne? Immer so eine richtig offensive Fahrweise. Das kam mir jetzt nicht so entgegen als Sprinter. Wenn ich dich dann vorne noch gesehen habe, so in zweiter Reihe, dann wusste ich, okay, das geht jetzt gleich schon wieder, geht gleich wieder los.
Lass doch,
so geht's, leider.
Lass doch den Bogen direkt mal schließen, Andi, und erzähl dieselbe Geschichte, die du quasi einem deiner Sportler bei diesem österreichischen Rennen vor ein paar Wochen letztes erzählen können.
Ja. Wir waren, ich mache sportlichen Leiter noch bei Team Lotto Kernhaus, im KT-Team aus Deutschland. Und die sind vor, ja, wie lange ist jetzt her? 2-3 Wochen auch in Österreich das Rennen gefahren.
Grand Prix Vorarlberg.
Genau. Und da bist du auch mitgefahren.
Genau, bin ich mitgefahren.
Genau. Und einer der Fahrer, der auch noch ein ganz junger, der kam irgendwie mit dir im Rennen bei einem, ist dir irgendwie, hat dich so kurz überholt.
Jetzt weiß ich schon, was du sagen willst, aber erzähl es. Ich bin neugierig, wie es von dieser Seite sich anhört.
Du hast dich dann halt beschwert über seine Fahrweise, ne? Und er so, ja, ist halt irgendwie Rennen oder keine Ahnung, du kannst kein Fahrrad fahren oder so, hat er zu dir wohl gesagt. Und dann hast du gesagt, wie, ich kann kein Fahrrad fahren. Ich bin schon dreimal die Tour de France gefahren. Und er wusste dann im ersten Augenblick gar nicht, ob du ihn jetzt verarschen willst, ja, oder ob es ernst ist, so, ne? Und er so, wer war denn das? Und hat dann nachher so wirklich Ergebnisliste, Startliste durchgeguckt, hat das alles gegoogelt und so. Und der so, oh, das stimmt ja echt. Und so, es war ihm richtig unangenehm nachher noch.
Ja, ist genau. Wir sind doch gefahren. Jede Runde Anstieg natürlich da. Und es ist nicht so, dass ich so gerne noch Rennen fahre. Aber dem ganze Pandemie macht uns alles ein bisschen deppert. Und ich bin die letzten eineinhalb Jahre so viel gefahren und trainiere eigentlich jede Woche ein paar Mal mit Haller. Und ich bin schon fit. Ich fühle mich gut, ich bin fit. Ein bisschen schwerer wie früher, aber ist normal. Und ein paar Elite-Fahrer haben mir dann gesagt, fahr einfach ein Rennen mit, Johnny. Und dann habe ich ihm Metz gesagt, warum eigentlich nicht? Fahr ich ein paar Rennen mit. Und Nenzing war das zweite Rennen dann, das letzte bis jetzt. Und hat mich schon gewundert, wie nervös das alles ist, eh? Ja, wenn du so anders, ne? 6-7 Jahre kein Rennen fährst, ist schon etwas Spezielles. Und dann genau ist einer von euren Team, kommt so irgendwo in die Kurve unten vorbei und ich sage, hey, nicht gleich, später habe ich gesagt, mit dir ist echt was los, oder? Und, ja, und sagt es zu mir, hey, du kannst einfach kein Rennrad fahren. Und habe ihm einfach mal auf die Schulter geklopft und gesagt, hey, ich bin dreimal Tour de France gefahren. Das musst du erst nochmal erreichen. Und ja, dann hat er mich angeschaut und eigentlich nichts gesagt und ist er weitergefahren.
Ja.
Das ist geil.
Ja.
Das ist echt eine gute Geschichte.
Ja, und eine geile Geschichte, ja.
Und du bist 7 Jahre lang kein Radrennen gefahren?
Ja, 17, 18, 19, 20, nach 5.
5, okay. Krass.
Aber ein paar Strandrennen zwischendrin.
Bitte?
Aber ein paar Strandrennen zwischendrin.
Genau, Strandrennen bin ich gefahren mit der Gruppe Kumpels und das ist auch, hat mir auch voll getaucht. Und leider war letztes Jahr nichts. Aber ja, wir wohnen natürlich jetzt in Österreich und das ist für mich ein bisschen Urlaub. Da fahren wir in den Niederlanden mit der Familie, besuchen Freunde und ja, fahre ich so ein paar von den Strandrennen mit und stauche mich schon.
Aber warum fahren die bei den Strandrennen eigentlich mit Mountainbikes und nicht mit, keine Ahnung, Rennrädern und breiteren Reifen, also Gravelrädern? Ist das nicht?
Weil du brauchst wirklich sehr breite Reifen.
Ja.
Und ich denke, die Gravelrahmen, die Reifen passen nicht rein, denke ich.
Okay, und warum kein Rennlenker?
Ja, ich bin oft Strandrennen mit der normalen Rennlenker gefahren, gar nicht mit der Gravellenker. Okay. Aber Greffelenker ist einfach, wenn es dann wirklich weich ist, ist ein Greffelenker schon besser. Du bist einfach ein bisschen breiter, hast ein bisschen mehr Komfort.
Ja.
Aber ich habe natürlich das Gleiche gedacht, warum geht es nicht mit der Greffelrad? Aber es geht wirklich nicht. Und wir fahren mit 0,7 bis 1 Bar. Wir fahren echt mit extrem wenig Bar am Strand. Am Asphalt kannst du überhaupt nicht fahren damit.
Ja.
Und ich denke, das wird nicht passen in ein Greffelrad eigentlich.
Aber das ist ein richtig holländischer Sport, ne? Oder? Also
ja, aber es ist voll hip, weil zum Beispiel in Anfang 20, genau für die Pandemie, bin ich Egmond Pier Egmond gefahren und fahren 3.000, 4.000 Leute mit.
Boah, was? Krass.
Wie lange sind die?
Es ist unglaublich, es ist echt, es ist kombiniert mit die halben Marathon, einen Tag später. Es ist ein sehr großer Marathon auch in Europa. Und ja, Langefeldfahrt mit meistens da, ich denke so 5, 6 World Tour Profis fahren immer noch mit in die Rennen.
Ja, und die Niki fährt auch oft, ne? Niki Terpstra, oder?
Ja, dann ist er nicht so oft gefahren, aber er trainiert voll oft am Strand mit seinem Strandrad.
Ja.
So, ja.
Wie lange sind die Rennen?
Auch nicht hart, ne? Ist auch nur treten. Also du kannst ja auch gar nicht rollen lassen dann am Strand und so, ne?
Ja, es ist oft, Egmond Pier Egmond zum Beispiel letztes Jahr 37 Kilometer, 18 Kilometer Gegenwind, 18 Kilometer Rückenwind. Und mit Gegenwind sind wir vielleicht mit 100 sogar, weil ja, im Feld bist du wirklich relaxed, weil da fahren wir, sind wir 20 km/h gefahren und zurück fahren wir nonstop 60 über den Strand. Das ist ein Wahnsinn, das ist echt ein Wahnsinn. Aber es ist eigentlich sehr geil.
Ja, glaube ich.
Ja, dazu gab es so eine geile Kurzdoku von Thomas Decker und Laurens ten Dam, wo die ein Duell, mit Ivar Hülk heißt es, glaube ich, ne? Und dann noch mit Niki Terpstra. Habe ich mir letztens angeschaut, auf jeden Fall ziemlich geil. Und auch, da ballern die halt echt, ne? Das ist so absurd, wie schnell das einfach ist, dann mit Rückenwind. Ja,
ja. Ja. Und, es gibt ein Rennen, das ist meistens in Oktober, das ist von Hoek van Holland bis Den Helder. Und das ist 140 Kilometer von Süden nach Norden.
Da hofft man, dass der Wind gut steht, ne?
Ja, meistens ist ein bisschen Windkante, aber es, ja, ist eigentlich, muss man versuchen mit dem Besenwagen mal da ein Folge zu machen.
Ja, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, also man hat in Deutschland davon nie was mitbekommen. Und das erste Mal habe ich davon mitbekommen, als ich bei Quickstep gefahren bin und so ein paar Teamkollegen so gesagt haben, dass sie das im Winter mit dem Mountainbike am Strand fahren. Und ich so, hä? Wie ihr fahrt mit dem Mountainbike am Strand? Und dann kam das halt immer mehr und jetzt durch Social Media hat das natürlich jeder schon fast mal gesehen. Aber das fand ich schon immer interessant, so ja, auch zum Training fahren es ja auch einfach viele, ne?
Ja, 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 so. Niki. Aber letztes Jahr nach Egmond hat Niki seine Tochter Geburtstag gehabt, war ich bei Niki zu Hause und habe gesagt, Niki, warum fährst du nicht mit? Und dann hat er eine Verletzung gehabt und er hat gesagt, ja, wenn ich jetzt mitfahre, habe ich keine Chance, weil es ist echt richtig Niveau. Und ja, er sagt, ah, wenn ich da mitfahre, will ich gewinnen. Und ja, es ist schon, auch mit Material, ist schon seriös.
Ja, ja, ja. Ich habe das mitbekommen.
Ja, Paul, kannst du dir das nicht auch vorstellen?
Wie sieht's aus? Das ist halt, ich glaube, das liegt mir gar nicht. Das ist halt so, ich habe das gesehen, ich würde es gerne mal einmal machen, aber das sieht halt komplett, weiß nicht, das ist wie Zeitfahren. Ja, das ist ja ein bisschen wie Zeitfahren, so konstant einfach draufdrücken. Nee, komm, lass Thema wechseln. Nee, nicht, dass ich hier noch wieder von irgendwem mit irgendwas reingequatscht werde und dann auf einmal irgendwann in Holland da irgendwo im Sand rumfahre. So.
Ja, ich würde jetzt einfach mal so, weil es uns alle interessiert, wissen wollen, bei Rompot Karriere beendet 2016 und dann irgendwann Entscheidung gefasst, wir kaufen eine Pension am Wörthersee. Warum?
Ja, eigentlich hätte ich lieber gern lange weitergefahren, aber in 2013 habe ich einen schweren Unfall gehabt in Spanien.
Mhm.
Ich war immer in Spanien im Winter habe immer da ein Haus gemietet für 3 Monate. Und Anfang Februar war ich da, habe ich sogar meine Frau aus den Niederlanden nach Spanien geholt für ein verlängertes Wochenende. Es war mein letztes Wochenende für Tour de Méditerranée. Habe ich ein Motorrad gemietet, um nochmal ein bisschen Motorpacing zu machen. Und ich fahre von meinem Haus runter. Die Straße, die ich jeden Tag runterfahre, 6-7% gerade. Kommt ein Auto nach oben und dem Sonne blindet ihm und er biegt ab und ich fahre mit 60 am Auto. Und habe ich meinen Rücken auf 5 Plätze gebrochen, 5 Rippen gebrochen, Leber gerissen und so weiter. War insgesamt 15 Tage im Krankenhaus. Bin dann in Romandie wieder angefangen. Ist immer besser gegangen. Im Endeffekt bin ich noch holländischer Meister das Jahr. Aber eigentlich war das meine einzigste Ergebnisse. Irgendwo etwas ist damals geknackt und ich habe nicht mehr das Feuer gehabt. Angst gehabt, dass ich wieder mal stutze und so verletzt bin und einfach, es war weg. Und ich habe da noch ein paar Jahre versucht und dann habe ich in 16 gesagt, so weiterfahren will ich einfach nicht. Und dann habe ich natürlich mit meiner Frau schon ein bisschen überlegt, was machen wir. Meine Frau ist Schnelleisläuferin gewesen und war ja schon 20 Mal am Weißensee Eislaufen. Und wir haben uns einfach ein bisschen überlegt. Nicht, dass ich die Niederlande, nicht gerne in den Niederlanden bin. Ich liebe die Niederlande, aber wir wollten einfach das Abenteuer. Und damals haben wir haben 2 Töchter, die waren damals 2 und 4. Und wir haben dann gesagt, wenn wir etwas anfangen möchten, im Ausland muss man es jetzt machen. Da sind die Kinder noch jung, da wachsen sie mit und es muss für die Kinder auch leicht sein. Und dann war Österreich war unsere neue Heimat, um es so mal zu sagen. Und haben wir etwas Schönes gesucht, die Gegend ein bisschen untersucht und ja, jetzt sind wir mittlerweile 3 Jahre am Wörthersee.
Ja, krass. Und jetzt so richtig Pensionslife. Also ihr betreibt da Vollgas Pension. Ich meine, jetzt letzte Zeit war wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber ja, da habt ihr euch schon, so habt euch schon reingearbeitet.
Na, wir haben Jänner 18 sind wir nach hier gezogen, haben ein halbes Jahr Vollgas gegeben, viel umgebaut und dann erste Saison angefangen. Wir sind da Frühstückspension. So, wir machen fast alles zu zweit. Wir haben 35 Betten über 13 Zimmer verteilt und das passt genau, um alles zu brauchen. Wir keinen wirklich Angestellten, wir haben kein Restaurant, es ist einfach Frühstück und ja, es passt eigentlich gut. Und die Niederländer kennen dem, die kennen alle Alpe d'Huez, Pyrenäen und so weiter, aber kennen sie nicht echt. Und das war für mich eigentlich eine Möglichkeit zu zeigen, wie geil Kenntnis und etwas anders anzubieten. Und ja, die nicht immer, es kommen normale Touristen, aber die Radtouristen, die hier kommen, sind alle begeistert, weil du kannst hier 20 Kilometer berghoch fahren, aber du kannst auch um den See fahren, kannst auch flach fahren. Und das ist für mich schon wichtig, weil wenn ich selber irgendwo Urlaub mache und ich nehme ein Rad mit, ich finde es lustig, bei der Hoch zu fahren, aber nicht jeden Tag gleich 20 Kilometer. Und das, wir haben hier alles und das ist ein großer Plus, denke ich.
Ja, das ist jetzt heute auch ein bisschen Werbung. Mal gucken, wann die ersten Besenwagen-Hörer dann bei dir in der Pension auftauchen.
Ja,
ich hab
bist
mir ernsthaft,
immer willkommen.
Ich habe mir ernsthaft überlegt, ich habe nämlich gerade über Pfingsten irgendwie 5-6 Tage frei gehabt und wir haben ja schon drüber geredet, es schifft nur. Dachte ich mir, ey, geil, Wörthersee, das ist echt weit weg, vielleicht ist da gutes Wetter, fahre ich einfach hin, mache Aufnahme mit Johnny Hogerland, wir zu zweit, ihr zugeschaltet. Aber dann habe ich geguckt und dachte mir, scheiße, da schifft's auch nur. 1000 Kilometer für kein besseres Wetter fahre ich jetzt auch nicht.
Es ist, ich habe gerade gelesen, kälteste Frühjahr in 35 Jahren in Kärnten.
Das ist so, aber auch.
Es ist hier eigentlich schade.
Aber wie findest, also wie kommst du klar? Also gut? Also hast du dich sofort wohlgefühlt in Österreich? Ich meine, wir sind jetzt kein Reisepodcast, aber
heute schon.
Ich meine, so als Auszuwandern, klar, du hast wahrscheinlich immer schon ein bisschen Deutsch gesprochen, oder?
Ja.
Ist es besser geworden seitdem, oder?
Na, nur schlechter. Nein. Ein bisschen Deutsch habe ich natürlich geredet und ja, ich finde, dass es passt, aber wir haben dann gesagt, wir müssen so schnell wie möglich integrieren und nein, ich habe mich sehr willkommen gefühlt in Kärnten. So, ja, überhaupt kein Problem.
Wie hast du denn die Radfahrer, mit denen du jetzt immer unterwegs bist, da kennengelernt? Kanntest du die noch aus der aktiven Zeit oder erst denn da kennengelernt?
Ja, nicht persönlich, natürlich habe ich sie gekannt, aber ja, haben uns einfach mal getroffen und jetzt mittlerweile habe ich ein bisschen eine Community gegründet hier mit allen Touristen, aber die alle ziemlich fit sind. Über Strava kannst du natürlich viel anschauen und mach mal jede Woche irgendwann eine geile Ausfahrt und ja, Radfahren um Wörthersee ist schon hot, muss ich sagen.
Ja. Ich war noch nie in der Ecke, glaube ich.
Na, ich war da schon mal, aber jetzt krieg es auch nicht gerade richtig zusammen, bei welchem Rennen oder weshalb, aber Wörthersee war ich irgendwie schon mal. Aber ich würde gerade noch mal kurz gerne auf deine Karriere zurückspringen. Vor allem sticht für mich irgendwie so ein Team heraus, wo ich gerne mal so ein paar Insights hätte. Und zwar 2014 bei Androni, Giocattoli. Also erstmal, weil ich glaube, man muss im Radsportzirkus irgendwie unterwegs sein, damit man den Teammanager kennt oder zumindest weiß, wie er aussieht, weil er läuft da drum wie ein Zirkusdirektor. Ne? Also hat man bestimmt bei uns auch schon mal gehört im Besenwagen, der Zirkusdirektor, das ist dann der Teammanager. Wie war das da so in dem Team? Ich lese ja auch bei uns, dass es ein Gerichtsverfahren oder einen Rechtsstreit gab wegen ausstehender Gehaltszahlung und sowas?
Ja, viel in den Niederlanden sagen wir viel Geschrei, aber wenig Wolle.
Ja.
Im Endeffekt ist nicht viel passiert, aber in Medien wird es natürlich immer größer gemacht.
Ja.
Ich habe einfach damals ein bisschen das Abenteuer gesucht. Verkanzelei hat aufgehört. Eigentlich Euskaltel hat aufgehört und ich habe damals bin ich in Kontakt gekommen mit Androni und ich habe gedacht, ja, Italien kann nur geil sein in Italien. Ich habe es eigentlich sehr romantisch, habe ich das eingeschätzt. Es war aber nicht so romantisch. Ich habe gedacht, jetzt fahre ich die italienischen Rennen. Das sind alle geile Rennen, aber ich bin dann im Frühjahr ein paar Rennen gefahren, wo vielleicht 500 Zuschauer waren. Es hat mich ein bisschen enttäuscht, um ehrlich zu sein.
Ja, aber wie war das in dem Team? Also, wie ist der Manager? Also, es ist halt wirklich von außen so ein witziges Team. Also ich nehme die sportlich schon ernst, weil die halt auch immer wieder abliefern, aber irgendwie so ein ganz komisches Team. So, die versuchen ja auch so viele Sponsoren
zu... Ja, ist natürlich ein bisschen nicht böse gemeint, aber ist natürlich ein bisschen ein Clown.
Ja.
Das Team dreht ein bisschen um ihn natürlich, um Gianni. Aber im Endeffekt, die Fahrer, es ist für mich das Schwerste war, dass einfach die Italiener reden kein Englisch. Und wenn du nur Italienisch hörst, dann geht das auch schnell. Innerhalb von ein paar Monaten kannst du schon ein bisschen Italienisch reden.
Ja.
Aber wenn die Fahrer am Tisch, die Italiener sitzen immer 3 Stunden am Tisch am Abend. Und natürlich die erste halbe Stunde, dann redest du ein bisschen mit, aber wenn die dann richtig Italienisch reden und über alles, wo wir auch über reden, in unserer Sprache, habe ich einfach nicht mitreden können. Und ich war einfach ein bisschen einsam, muss ich sagen, auf einen Moment. Und ja, es war nicht mein schönstes Jahr, aber das Team und die Mitarbeiter und die Fahrer waren alle sehr nett, überhaupt kein Problem.
Aber du hattest in dem Jahr ja noch einen holländischen Teamkollegen, sehe ich gerade.
Genau.
Kenny van Hummel.
Aber ja, Kenny und ich fahren nie dieselbe Rennen.
Ja, okay.
So, ja. Ich denke, wir sind vielleicht zwei Rennen zusammengefahren das ganze Jahr.
Und wenn ihr so zusammengefahren seid, habt ihr euch da wahrscheinlich auch nicht gesehen, oder?
Ja, nein, ich denke es nicht.
Ich orte nochmal schnell für die Hörer dieses Team ein, weil wir jetzt natürlich alle darüber reden und alle was darüber wissen, aber keiner vielleicht, der zuhört, gerade weiß, worum es geht. Es geht um Andronico Cattoli, Gianni Savio als Manager und im Besenwagen vielleicht schon vorgekommen als Team mit den meisten Sponsoren auf dem Trikot, wo jeder Quadratzentimeter ausgenutzt wird und Gianni Savio immer sehr erfolgreich und ja, erfinderisch ist das falsche Wort, finderisch im Kontaktieren und unter Vertrag nehmen junger Talente. Bestes Beispiel Egan Bernal, den er, wir haben das glaube ich schon öfters mal erwähnt, dass er gerne irgendwie südamerikanische Talente oder auch andere Talente unter Vertrag nimmt, riesige, lange Verträge mit denen macht und dann die großen Teams da
ja, weil
die rauskaufen
hat sogar
lässt.
Wenn ich bei Androni gefahren bin, war sogar die venezolanische Regierung war Sponsor von Androni. Mhm. Und ja, das machte natürlich schon gut, weil nicht nur Bernal, als Sosa kommt von Androni. Ja. Und es, ja, gibt schon, es gibt schon Talente in Südamerika natürlich, mhm, keine Frage.
Ich weiß nicht, wo er die alle her dann. Hat er einen Mitarbeiter dann in Amerika?
Irgendeinen Scout muss er da
stationiert
haben.
Oder ja. Wie kommen die dann immer alle zu ihm so, ne? Ich meine, das Team gibt es ja auch schon Ewigkeiten. Ich bin hier gerade, guck mal rein. Also es, ich glaube, der Ursprung von dem Team ist sogar 1981 schon, ne? Irgendwie.
Ja, aber in dem das Jahr, dass ich für Androni gefahren bin, alle reden über dem Trikot. Aber ich habe noch nie so viele Fragen gehabt, ob Leute ein Trikot von mir bekommen können, wie bei Androni gefahren bin.
Ernsthaft?
Yeah. Ja.
Ja gut, aber du, ja okay, Holländer, Radsportkultur, man kennt das so aus Vereinen, man mag ja Trikots mit sehr vielen Sponsoren drauf, mittlerweile dürfte das wahrscheinlich auch anders sein, oder? Also,
ja, das hat schon Kultstatus so bei den
Fans,
oder? Nein,
schon viele
oder?
Finden. Ja. Ich denke, wenn du irgendwo einen Poll machst, mit ein paar Trikots, dass viele das Trikot von Androni das geilste finden.
Ernsthaft?
Ja, denke ich wirklich.
Okay, dann können wir mal beim Besenwagen Instagram-Account einen Pool
ja, machen. Ja, alle also. Musst du das machen. Bin ich echt gespannt.
Ja, ich auch. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber gut, ja, kann natürlich gut sein. Ich weiß nicht, habt ihr noch Fragen zu der Zeit?
Kolumbien war auch schon mal Sponsor
bei
dem Team. Der hat
irgendwie ganz Südamerika, da sind wir also, gut vernetzt da unten. Ne?
Das müssen wir irgendwie mal rausfinden, eigentlich, die Verbindung dahin.
Ja.
Ich hätte jetzt, hast du eine spezielle Frage? Ich hätte auf jeden Fall, bevor wir zu dem Vorfall kommen, der besonders bekannt ist, nochmal gefragt, so welche Rennen oder welches Rennen du noch so besonders im Kopf hast. Was war irgendwie dein Lieblingsrennen oder welchen Tag aus deiner Karriere hast du noch so besonders gut in Erinnerung?
Ein Tag, in 2012, Giro dell'Emilia, wir haben, ich denke, einen Monat davor ist Rico bei uns in Mannschaft gekommen.
Ricardo Rico.
Ja. Und Ricardo Rico. Jeder kennt Rico und was er alles gemacht hat oder was nicht, ist dann bei uns gekommen und war dann in Wallonie gleich Zweiter. Hinten Paul Martens, denke ich, war ich nicht dabei. Aber dann sind wir italienische Rennen gefahren, die Coppa Sabatini und Agostinho und so weiter. Und Sabatini, denke ich, oder Agostinho, in 10 war es. Sagt er, fahr für mich und wir fahren für ihn und er gewinnt. Und dann fahren wir Emilia. Emilia finde ich ein von den schönsten Rennen, die es gibt. Dem Ziel da in Bologna, da oben ist super geil. Und Rico hat gesagt, ich gewinne. Und ich habe einen super guten Tag gehabt. Und auf die lokale Runde attackiert Fuglsang. Und ich fahre mit Fuglsang weg. Und wir haben ein richtiges Loch gehabt. Aber ich habe gedacht, wenn ich mitfahre und ich bin Zweite, habe ich Theater. Weil dann habe ich schon ein bisschen Angst gehabt. Ich habe gedacht, ja, Rico, kannst besser nicht machen. So, ich sage zu Jakob, ich fahre nicht mit, entschuldige. Letzte Runde kommt die Gruppe zurück, 10 Fahrer, vielleicht 15. Ich fahre gleich vorne bis die letzte Anstieg, fahre die ersten 200 Meter Vollgas, ich explodiere und ich denke, jetzt kommt Rico. Aber Rico war schon abgehängt. Und das ist noch ein Rennen, was mir gut beigeblieben ist, weil ich damals gedacht habe, scheiße, ich hätte hier Emilia Podium fahren können. Und das habe ich eine von den geilsten italienischen Rennen gefunden.
Ja, krass, sowas versuche ich eigentlich immer, so Geschichten versuche ich eigentlich öfters mal aus Gästen rauszuholen, aber so, was man so vielleicht bereut oder was für einen Tag man sich noch so in Erinnerung behalten hat, wo man irgendwie einen taktischen Fehler gemacht hat, das kommt irgendwie selten. Die meisten haben dann doch irgendwie so einen Sieg oder irgendeinen guten Tag in Erinnerung, aber auf jeden Fall spannend.
Warum hast du Angst vor ihm gehabt? Also, oder Respekt so weit?
Ja,
also
Angst ist nicht das gute Wort, aber wenn jemand, das Gefühl kennst du vielleicht, wenn jemand gut ist und eine oder zwei Wochen vorher gewinnt er und er sagt, Emilia gewinne ich auch. Und es ist nicht so, dass Johnny Hogeland 20 Rennen gewinnt im Jahr. So musst du natürlich ein bisschen aufpassen. Und ich habe damals einfach gedacht, wenn ich hier jetzt mitfahre und ich bin Zweite und Rico wird Dritte, dann habe ich Theater nach dem Rennen. Und so meine ich, dass ich ein bisschen Angst hätte.
Ehrfurcht vielleicht so ein bisschen.
Ja, aber wie war der Umgang damit so einem Rennfahrer, wo man, der kam ja gerade von der Sperre zurück, ne? Also,
ja, er hat damals, ich denke, das Jahr hat er den Österreich-Rundfahrt ist dann sehr gut gefahren und dann haben sie ihn bei.
Von der Österreich-Rundfahrt kann ich aber auch Geschichte erzählen. Da bin ich nämlich auch bist du die auch gefahren?
Na, dann nicht, na, das ja nicht. Ich bin nur in 15 oder 15 bin ich gefahren, denke ich.
Da weiß nämlich der Fettri Calorico, der hat einfach alles alleine gemacht. Der hat halt entschieden, wer in die Gruppe darf und wer nicht. Und wenn da jemand drin war, den er nicht mochte, ist er halt einfach hinterhergefahren alleine. Der hat einfach alle komplett auseinandergenommen am Berg. Das war komplett absurd, was er gemacht hat. Aber er konnte halt auch machen, was er wollte. Der hätte auch einfach mit einem Bein und Flipflops fahren können. Das war krass. Also es war, also da, also ich mochte ihn vorher schon nicht, aber danach dachte ich, ey, was bist du eigentlich für ein Arsch, ey? Also so, auch so arrogant. Das ist also auch gar nicht so irgendwie.
Ja, ja, ja.
Es gibt ja starke Rennfahrer, die haben eine gewisse Ausstrahlung, aber er bringt auch noch sehr viel Arroganz mit dazu. Und ja, aber gut.
Gibt's noch mal sagen? Gibt's ein Rennen, wo du heute sagen würdest, oh, wenn ich jetzt noch mal gut, wenn ich jetzt könnte, dann würde ich das noch mal gerne fahren wollen?
Ja, ich bin nie die Rennen im Frühjahr gefahren, zum Beispiel in Australien.
Okay.
Ich habe immer gedacht, ich fliege nicht nach Australien mit die Temperaturunterschiede und habe immer gedacht, mache nicht. Aber jetzt denke ich, ich hätte schon mal gerne Down Under gefahren, zum Beispiel. Ich bin alle Classics gefahren, aber zum Beispiel nie Down Under, nie San Luis, nie California. Diese Rennen bin ich auch noch nicht gefahren.
Kalifornien kann ich zumindest mitsprechen, ist ziemlich geil. Da war ich auf jeden Fall froh, dass ich da ein paar Mal war. Ja.
Da war ich auch, das hat sich aber auch schon krass noch nach Urlaub angefühlt. Das war vielleicht das letzte Jahr, wo das nicht so ernst genommen worden ist und danach wurde das halt auch immer seriöser da, die Herangehensweise der Teams. Ne?
Ja, es war halt immer geil, so wenn du so manchmal dann irgendwie so Hotels oder so Motels hattest, einfach so an den Klippen, weißt du, und dann konntest du runter aufs Wasser schauen und dann sind da halt dann Delfine oder Wale lang geschwommen oder waren halt Robben. Schon geil.
Als ich da gefahren bin, da war Peter Sagan bei Cannondale und der war mit Kiki in einer Mannschaft da und die sind beide dort gefahren und die waren jeden Abend bei McDonald's. Jeden Abend. So viel zum, ja, aber ich meine, die haben auch fast jede Etappe gewonnen. Ich glaube, Kiki hat eine Etappe gewonnen, Sagan hat 2 Etappen gewonnen, glaube ich. Also die konnten sich erlauben, aber das würde heutzutage natürlich auch niemand mehr machen. Ne?
Ja.
Jo, okay. Jetzt hätte ich gerne, also wir haben was gemeinsam. Ich habe nämlich gerade auch meinen Rechtsschrei zu meinem Stacheldrahtzaununfall hinter mir.
Oh. Dann,
wo? Der war aber nicht so spektakulär. 2019 fahre ich durch die Eifel und irgendein Bauer meinte, es wäre eine schlaue Idee, in der Dämmerung seine Kühe so von der Weide abzutreiben, indem er den Stacheldrahtzaun abmacht und auf der anderen Seite vom Weg festmacht. Ja.
Einfach aber das ist richtig gefährlich.
Ja, es ist noch relativ glimpflich ausgegangen. Meine Arme sahen nur ein bisschen so in die Armbeuge, ging das, aber auch, ja, war scheiße, aber sah nicht so schlimm aus wie bei dir.
Seitdem fahre ich einen Porsche.
Ja, schön wäre es, wenn wir in Staaten wohnen würden, dann wäre das so, aber nee. Ich habe mir einen Powermeter fürs Gravelrad gekauft.
Ja, sehr gut.
Ja, nee, also, ja, wer es jetzt immer noch nicht gegoogelt hat oder rausgefunden hat oder schon selber weiß, es gibt diesen einen Tag in der Tour de France 2011. Ja, den wir, glaube ich, alle im Fernsehen, ich auf jeden Fall im Fernsehen verfolgt habe und uns alle, die wir das verfolgt haben, gedacht haben, alter WTF, was ist hier gerade passiert? Erzähl das bitte mal kurz, diesen Tag aus deiner Perspektive. Der ging ja erstmal ganz gut los.
Ja, meine erste Tour und ich habe mich super gut gefühlt im Tour. Ich habe vorher schon Italien-Rundfahrt gefahren und zwischen Italien und Frankreich fast nichts. Und die ersten paar Tage habe ich gesagt, boah, aber dann so nach 3-4 Tagen habe ich mich wirklich stark gefühlt und war ich schon im Bergtrip, habe ich dann wieder verloren und am den Tag, 9. Etappe denke ich, war es, war eigentlich die erste Etappe, wo wir richtig in die Hügel reingefahren sind. Noch nicht die richtigen Berge, aber schon eine Etappe normal zu schwer für Sprinter und für die Klassementfahrer nicht interessant genug. Erste 30 Kilometer war flach, habe ich ein bisschen gepokert, habe gedacht, ja, wenn etwas wegfährt im Flachen, habe ich einfach Pech. Dann ist an dritte Kategorie Hügel gekommen und da war alles noch zusammen voll attackiert und wir fahren weg mit 6. Mit Sanchez, Fletcher, Kazar, Terpstra, Vöckler und ich zu 6. Und waren wir gleich weg. Aber nie einen großen Vorsprung gehabt. Sie sind immer hinten uns gefahren, wahrscheinlich weil es war eine gefährliche Gruppe. Dann kriegen wir einen langen Anstieg. Ich denke, zweite Kategorie. Und im Abfahrt Sanchez und ich wurden ein bisschen abgehängt, weil die Abfahrt war so, es war so nicht richtig nass, aber es war auch nicht voll trocken, es war einfach rutschig. Und ich denke mir nochmal, wenn es Peloton hier kommt, bin ich neugierig, was da passiert. Und dann ist genau, dann ist die am Massasturz gekommen, wo Fino Kurov out war, wo Van der Brücke out war, Massasturz. Und den Peloton sagen sie Chiuso und auf einmal haben wir 8 Minuten.
Mhm.
Und dann waren wir natürlich weg. Dann war natürlich sicher, wir haben, es waren noch 50 Kilometer und da waren wir einfach weg. Und mit noch 35, 40 Kilometer zu fahren, wir fahren einfach ein bisschen runter mit 60 km/h und ein Auto vom France Television. Ussigi sagt, vorbei, nochmal vorbei und er hat wahrscheinlich ein bisschen Stress gehabt, er wollte vorbei, aber auf dem Moment, dass er vorbeifahrt, stehen auf einem Moment die Bäume 2 Meter mehr zum Straße und ja, es war oder uns oder er fährt mit dem Auto gegen die Bäume. So, ja, ist er in die Gruppe gefahren, hat die Fläche erwischt. Und Fletcher hat mich mitgenommen und ja, die Bilder kennt jeder.
Richtig hohen Bogen geflogen auf jeden Fall. und gelandet in einem Stacheldrahtzaun. Ich glaube, Fletcher war auch verletzt, ne? Ist der noch zu Ende gefahren?
Ja, wir sind zusammen über dem Ziel gefahren sogar.
Und dann, ja, ja, die Bilder gibt es auf jeden Fall immer noch zu recherchieren. Sah richtig heftig aus. Schön Hose kaputt. Hast du eigentlich eine neue angezogen, bevor du ins Ziel gefahren bist?
Ja, und das ist so, das ist eigentlich so blöd. Für die Etappe, weil sie haben ein bisschen schlecht Wetter angesagt. Und ja, ich weiß auch nicht warum, weil wenn es schlecht Wetter ist, siehst du nicht immer andere Hosen. Aber ich sage zum, ich mache meine Regentasche und auf einen Moment denke ich, ich schmeiße einmal eine saubere Hose rein. Und ich liege im Stacheldraht und meine Hose war echt hin. Mit dem Hose hätte ich nicht zum, noch 35 Kilometer zum Ziel fahren können. Hm. Aber ich habe einfach eine neue Hose mitgehabt. So, ich habe eine neue Hose angezogen und nichts passiert.
Gab es dann irgendwelche Konsequenzen? Also hast du irgendwelche, hast du einen Schadensersatz bekommen oder was, was folgte dem?
Ja, ist lange gelaufen, hat lange gelaufen. Im Endeffekt ist ein Schadenersatz gekommen, aber ja.
Es kam schon,
ich hab ein bisschen mehr wie ein neuer Wattkübel kaufen können, aber auch kein neuer Porsche.
Okay, und kam es von der ASO oder von dem
TV? Im Endeffekt vom Versicherung vom Mietauto. Okay. So, ja, ja.
Ja, ja. Das ist halt hart, ne? Das ist so.
Das ist wirklich, versuch mal zu streiten gegen eine Organisation wie ASO. Ja. Hast du überhaupt keine Chance.
Ja, ja, fuck.
Ja, heftig. Klar,
ich hatte wenigstens gehofft, dass, was heißt gehofft, aber dass wenigstens finanziell da schon eine gute Entschädigung kommt, weil es natürlich auch eine Karriere stark beeinflussen kann. Ne? Und das war ja auch also es war ja die Aktion an sich, darf halt so nicht passieren und die ASO oder die UCI ist eigentlich dafür verantwortlich, dass Rennen sicher durchgeführt werden. Und in der Situation hat halt jemand auf einer Position halt versagt. So, und ja, aber gut, das passiert ja andauernd, davon abgesehen.
Ja, ja. Ja, der
es ist noch immer nicht viel besser, oder?
Nee.
Nee.
Wenn ich ab und zu die Rennen sehe, denke ich mir, ja, boah, das wird wahrscheinlich nie enden.
Ja, aber pro Rennen, fährst du noch Rennen? Hast du noch irgendwas vor?
Ja, Ötztaler fahre ich heuer, wenn das überhaupt stattfindet.
Aber gut, das Österreich hast du schon angewöhnt, heuer, also man sagt.
Und Jänner, habe ich auch schon gehört.
Und Jänner, heuer und Jänner.
Heier, sagen wir in Kenten.
Okay. Willst du gewinnen, oder?
Ja, denke schon.
Okay, jetzt mal kurz erklären, was der Ötztaler ist.
Ja, Ötztaler ist die größte Marathon, denke ich, von Europa. Mit Appa dazu. Aber ich denke, von Name her
wie
ist
lang?
Ötztaler 2,40 mit 5.300 Höhenmeter.
Und es gewinnt auch immer der gleiche Typ, oder?
Ja, ja.
Und ist er so oder nicht?
Ja, er hat schon zweimal gewonnen.
Oder zweimal? Ja. Okay, also die zweimal, wo ich es mitbekommen habe, hat er immer der gleiche gewonnen.
Ja, er fährt 7 Watt pro Kilogramm bei der Haufe. So, ja, er fährt schon stark.
Jo, okay, gut.
Ja, ich weiß nicht, ob es die, aber er hat wahrscheinlich knapp 50 Kilo und ja, fährt schon. Das ist der Trainer von Brändle. Ich weiß, Nodegger, ja. Matthias Nodegger.
Ja, 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 genau. Und wie viel Watt pro Kilogramm fährst du noch an der Schwelle?
Ja, ich habe wirklich keine Ahnung, weil ich habe kein Wattmeter und ich wiege mich eigentlich nie.
Ja, okay.
So, ja, ist schwer zu sagen.
Ja. Okay, ja, du fährst einfach. Aber so, Johnny, aber so gewinnt man doch nicht einen Ötztaler, oder? Ötztaler muss man doch.
Ja, ich hoffe immer auf Talent, dass ich genug Talent habe.
Ja, geil.
Na, wenn ich aufgehört habe, das Erste, was ich gemacht habe, ist den Wattkübel von meinem Rad, mein Herzfrequenzmeter, alles weg. Das Einzige, was ich jetzt nutze, ist Strava. Und wenn ich Lust habe, schnell zu fahren, fahre ich mal schnell. Wenn ich keine Lust habe, fahre ich nicht. Oder ich fahre oft noch mit meiner Frau, aber das brauche ich alles nicht mehr.
Sehr gut.
Finde ich einfach, na,
Ja, da bin ich falsch abgebogen. Bei mir ist alles wieder dran.
Ja, ja. Na, es passt. Ey, wenn es für die passt, warum nicht?
Ja,
aber nee. Ich finde Strava sehr geil. Und ich, all meine Fahrten sind auf Strava. Und die Zeit, ich finde schon, lässt sich mal mit Marco fahren, mal ab und zu mal kommen. Vor ein paar Wochen, es gibt einen voll geilen Anstieg hier, Magdalensberg. Ist so knapp 25 Minuten. Und dann hat Marco mich angerufen und hat gesagt, Joni, morgen mache ich einen 20-Minuten-Test. Fahrst du mit? Und wenn ich fertig bin, fahrst weiter. Bis zum Top. Hab gesagt, ja, freilich, fahr ich mit. Und ist er die 20 Minuten gefahren und dann bin ich noch volle, ich war eigentlich schon hin, aber bin ich weiter. Und das finde ich lustig, aber selber, es interessiert mich eigentlich auch nicht so viel, wie viel Watt ich fahre.
Aber hast du ihn geholt, den Kom?
Ja, ja.
Natürlich, Talent, ne?
Sehr gut.
Talent setzt sich durch.
Und Markus 460 Watt gefahren, denke ich, 20 Minuten.
Ja, okay, aber der wiegt halt auch ein bisschen was, ne?
Ja. Aber er fährt schon.
Ja, der fährt gut berghoch, ne?
Der fährt echt gut berghoch.
Ja, dafür, dass er auch so, also nicht so leicht ist, fährt er echt ganz schön schnell berghoch, ja? Und dafür, ja, dass er auch noch sprinten kann, ne? Okay, aber ich habe gesehen, du fährst auch ein Gravel-Rennen, oder?
Nee,
stimmt das?
Ein Gravel-Rad. Habe ich aufgeschrieben.
Nee, ja. Nee, du hast mir doch einen Link geschickt mit Gravel Epic.
Oder ach so, nicht? Ja, aber das ist wahrscheinlich nicht stattgefunden. Ja, aber
das sollte ich letztes Jahr fahren, habe ich alles abgesagt, letztes Jahr.
Ja, okay.
Ah,
okay.
Aber wenn irgendwo heuer ein geiles Gravel-Rennen ist, ja, freilich fahre ich, wenn es passt mit unserem Hotel.
Ich finde sogar diesen holländischen Akzent zusammen mit diesem österreichischen freilich und dann
mega.
Heuer, es ist so geil, Mann. Ah ja, genau. Basti meint, du hast ein geiles Gravelrad. Was hast du denn?
Ein Urs von BMC.
Ah, okay. Gut.
Ja, ist voll BMC-equipped, habe ich gesehen.
Stimmt.
Gute bist Räder am Start.
RH77, Full-Kit-Ranker. Ja.
Nein, das Gravelrad ist echt, es hat da nur 8 Kilo, mein Gravelrad. Ist schon sehr leicht für ein Gravelrad.
Meins hat weniger.
Echt?
Ja, ja.
Wie viel wiegt deins, Paul?
7,3. Aber
7,3?
Mit Mountainbike-Kassette. Da geht noch was. Aber es ist halt auch ein Cannondale, ne? Also die sind ja halt bekannt für Leichtbau.
Und Tune-Scheiß dran.
Und Tune. Nee, ohne Scheiß.
Ja. Ja. Genau. Ja, war nicht negativ gemeint.
Bingo! Fahrer-Bingo!
Ja, jetzt, du kennst Besenwagen, ne?
Ja, ja, freilich.
Ja, ja, freilich.
Hörst du uns?
Ja, ich habe ein paar Mal eine Folge gehört, ja.
Du warst doch schon bei Lawrence Van Damme im Podcast, habe ich gesehen. Langsam
genau.
Podcast-Profi. Ja, aber dann kennst du ja unsere berühmte Fahrer-Bingo-Kategorie, die mit Fahrern wie dir natürlich großartig sind, wen du schon so alles erlebt hast in deiner Karriere. Wer war der Witzigste? Mit wem würdest du noch mal eine Rundfahrt fahren? Auf dem Zimmer.
Matteo Carrara.
Und zwar warum?
Einfach ein super geiler Typ. Ich habe mit ihm so viel gelachen. Und jetzt noch immer, Matteo hat immer unglaublich schlecht Englisch geredet. Jetzt hat er eine super geile Firma, wohnt mittlerweile in London. Und redet besser Englisch wie die meisten.
Aber ich kenne ihn auch noch und ich weiß, warum du. Weil ich habe nie mit dem geredet, aber der sieht halt schon lustig aus.
Also, es ist so ein
geiler Typ. Der hat so eine lustige Aura, wenn du das Gesicht siehst. Der könnte auch so ein Stand-up-Comedian sein, weißt du? Einfach so vom Ausdruck her. Ja.
Sehr geiler Typ.
Und wer ist der nervigste Fahrer oder mit dem du, auf den du auf jeden Fall gar keinen Bock mehr hättest?
Das war so ein italienischer Fahrer und ich bin ein paar Mal Rennen mit ihm gefahren und er hat sich wahrscheinlich an mich geärgert, aber ich habe ihm, nicht dass ich ihn, ich kenne ihn überhaupt nicht, aber Paolo Tiralongo hätte ich nicht wirklich.
Ey, doch, den mag ich auch nicht.
So, ich weiß nicht, er hat dann damals für Lampre gefahren, denke, und wie er sich dann bewegt hat im Peloton, ich habe ihm einfach nicht gemocht. Und dann, dann drehst du ein paar Mal am falschen Moment und ja.
Kann Astana war der später, ne?
Ja, bei Astana, genau. Kann ich aber nachvollziehen. Der ist, ja, ja, der hatte so ein bisschen so einen Napoleon-Komplex manchmal. Der ist jetzt auch nicht so der Größte gewesen und hat dann immer versucht, irgendwie seine Position so über eine gewisse Aura und so ein gewisses Auftreten genau. Zu verteidigen. Doch, kann ich nur zustimmen, ja.
Klingt spannend.
Ja, den musst du mal googeln, da gibt's, der sieht auch schon, also, der ist so wie bei dem Carrera, ja, so das Gesicht, wenn du siehst, weißt du, der ist fröhlich, bei Terra Longo genau das Gegenteil. So ein bisschen.
Aber Süditaliener, der muss immer ein bisschen aufpassen.
Ja.
Muss aufpassen, was du sagst. Der sieht so ein bisschen aus wie Keith Richards von den Rolling Stones heute.
Arbeitet jetzt bei United Emirates übrigens.
Okay.
Terra Longo. Aber fahren tut er nicht mehr, oder?
Nee. Sieht nach Stuff aus. Ja, gut. Ja, dann haben wir jetzt auch schon quasi deine Pläne für dieses Jahr abgehakt mit dem Ötztaler.
Mit Talent zum Sieg.
Was gibt's noch so im Pensionsbusiness für Pläne?
Ja, jetzt fängt alles wieder ein bisschen ruhig an. Wir haben gerade das Pfingstwochenende gehabt, natürlich. Leider Scheißwetter.
Ja, sonst wäre ich gekommen.
Ja. Ja, und jetzt hoffen wir, dass das Wetter schnell besser wird. Es war schon geil.
Ja, willst du mal kurz sagen, wie deine Pension heißt? Internetseite oder irgendwas hast du oder irgendwas?
Pension Hogeland.
Ja, schwer zu merken.
Nicht so schwer, ne?
Okay, sehr gut.
So.
Alright.
Ja, Andi, Abschlussfrage?
Nee, habe ich gar nicht. Mich interessiert jetzt einfach, wie es am Wörthersee aussieht.
Stimmt, ja, das habe ich auch noch so im Kopf.
Mal hin.
Jungs, ich sehe schon die perfekte Tour. Erst zum Toni und dann weiter runter an Wörthersee mit dem Besenwagen.
80 Kilometer und wir fahren hin und her nach Tarvis und wir trinken einen guten italienischen Espresso.
Hey. Ja?
Hört sich einfach
flach,
gut an.
Oder?
Alles flach. Ja,
ja nicht, super.
Ich denke 400 Höhenmeter hin und her.
Das hört sich ja gut an.
Das kriegt der Andi auch hin. Ja.
Aber Talent. Du schaust noch fit aus, Andi. Das wird sich uns passen.
Ah, das sieht nur so aus. Das ist gutes Licht hier.
Aber okay. Interessanterweise bist Rotfilter. Du der Erste, der das sagt seit Jahren. Aber
gut, wir bedanken uns.
Ich sage danke.
Und vielleicht sehen wir uns
genau auch mal. Sehen uns am Wörthersee.
Genau.
Ciao, ciao.
Also, ciao.
Ansonsten viel Erfolg beim Ötztaler.
Genau, das
ja, vielen Dank.